Heute ist Donnerstag, der 14. August 2025. Willkommen zu einer neuen Folge unseres wöchentlichen Programms News in Slow German für Fortgeschrittene. Hallo allerseits. Hallo Michael.
Hallo Sabine. Ein herzliches Willkommen an alle unsere Hörerinnen und Hörer.
Im ersten Teil unseres Programms geht es wie immer um aktuelle Ereignisse. Wir beginnen mit dem mit Spannung erwarteten Treffen zwischen dem russischen und dem US-amerikanischen Präsidenten in Alaska. Das Treffen findet erst morgen statt. Aber schon jetzt gibt es viel darüber zu diskutieren. Lässt sich Trump erneut von Putin manipulieren? Riskiert Trump, der Neville Chamberlain, zu Putins Hitler zu werden? Danach sprechen wir über den Nahen Osten. Bereits 147 Länder erkennen den Staat Palästina an. Diese Anerkennung ist jedoch nicht genug und kommt viel zu spät. In unserem Wissenschafts- und Technologie-Thema sprechen wir heute über eine Studie, die vor der alarmierenden Zunahme gefälschter wissenschaftlicher Forschungsarbeiten warnt. Und wir beenden den ersten Teil des Programms mit einer Analyse einer aktuellen Gallup-Umfrage, die einen weltweiten Anstieg des Wohlbefindens zeigt. Mehr Menschen als je zuvor sagen, dass sie ein erfülltes Leben haben. In 142 Ländern ist der Anteil der Menschen, die sagen, dass es ihnen gut geht, in den letzten 10 Jahren stetig gestiegen. Der Anteil derjenigen, die leiden, ist dagegen auf 7% gesunken.
Das ist wirklich überraschend. Ich habe keineswegs das Gefühl, dass es uns gut geht.
Und ich werde dir sagen, warum du dieses Gefühl hast. Dieser positive Trend, den ich erwähnt habe, steht in starkem Kontrast zu den Umfrageergebnissen aus Nordamerika, Westeuropa, Australien und Neuseeland, wo der Anteil der Menschen, denen es gut geht, deutlich zurückgegangen ist.
Oh, ich verstehe.
Jetzt erzähl uns bitte, worüber wir im zweiten Teil des Programms sprechen werden.
Der Rest des Programms ist der deutschen Sprache und Kultur gewidmet. Die heutige Grammatiklektion konzentriert sich auf den Subjunctive Mood, Konjunktiv 1. Und es wird um den durchschnittlichen Deutschen gehen. Wir sprechen darüber, wie alt er ist, wie viel er verdient, wann er heiratet und wann er Kinder hat. Es gibt einige Unterschiede zwischen dem durchschnittlichen Mann und der durchschnittlichen Frau. Die deutsche Datingkultur ist das ideale Thema, um die Redewendung dieser Woche, sich ein Herz fassen, zu erläutern. Wir sprechen darüber, wer wie oft welche Dating-App nutzt und wie erfolgreich das als Taktik ist. Dating-Apps haben in Deutschland einen riesigen Markt.
Sehr gut. Bist du startklar?
Ich bin soweit.
Na dann, los geht's.
Gibt es historische Parallelen zwischen Trumps Umgang mit Putin und Chamberlains Pakt mit Hitler?
Präsident Donald Trumps Streben nach dem Friedensnobelpreis hat zu fragwürdigen und unberechenbaren diplomatischen Entscheidungen in Bezug auf den Krieg in der Ukraine geführt. Seine anfängliche Behauptung, den Krieg innerhalb von 24 Stunden beenden zu können, wurde sehr schnell durch die Ankündigung eines Waffenstillstands innerhalb weniger Wochen ersetzt. Die Situation blieb festgefahren und es folgte die Androhung von Sanktionen, die entweder in 2 Wochen, 50 Tagen oder 8 Tagen verhängt werden sollten. Putin zeigt sich weiter unbeeindruckt. Anfang August kehrte Trumps Gesandter aus Moskau mit einem Plan zurück, der angeblich von Putin stammte. Laut diesem Plan würde Russland den Krieg beenden und die besetzten ukrainischen Gebiete behalten. Der Kreml stellte später klar, dass Russland alle beanspruchten ukrainischen Gebiete fordern werde. Als Reaktion darauf stimmte Trump einem Gipfeltreffen mit Putin in Alaska zu. Experten vergleichen die Situation mit 1938. Die Handlungen des britischen Premierministers Neville Chamberlain damals führen die Gefahren der Appeasement-Politik vor Augen. Auf einem Treffen in München hatte er die Tschechoslowakei gezwungen, das Sudetenland an Adolf Hitler abzutreten. Entgegen Chamberlains Behauptung, er habe damals den Frieden für unsere Zeit ausgehandelt, scheiterte die Appeasement-Politik und führte stattdessen zum Zweiten Weltkrieg.
Ich finde den Vergleich mit Chamberlain ziemlich passend. Trump scheint sich nicht die Mühe zu machen, die Ukraine zu konsultieren und äußert sich frustriert über Zelensky. Der hat gesagt, dass jeder Landdeal gegen die ukrainische Verfassung verstößt. Das Gleiche war 1938 in München passiert, als die tschechische Delegation so gut wie ignoriert wurde.
Du hast recht. Es ist beunruhigend zu sehen, wie sich die Geschichte wiederholt. Chamberlains Überzeugung, dass er durch Zugeständnisse an Hitler den Frieden sichern könne, hat Hitler nur bestärkt. Erleben wir hier etwas Ähnliches mit Putin?
Auf jeden Fall. Sieh dir nur Trumps Bemerkungen über die Ukraine und die NATO an. Er sagt, dass es ein Fehler war, der Ukraine die NATO-Mitgliedschaft zu versprechen. Er scheint dafür zu plädieren, dass die Ukraine Gebiete an Russland abtritt. Für ihn ist das Ganze eine Immobilientransaktion.
Aber wird sich Putin wie Hitler verhalten? Er hat gesagt, dass er nicht in Europa einmarschieren will.
Ha, genauso wie er gesagt hat, er habe keine Pläne, in die Ukraine einzumarschieren. Wenn die Ukraine gezwungen wird, Land abzutreten, was hindert Putin dann daran, Osteuropa anzugreifen?
Es scheint, als hätten wir nichts aus der Geschichte gelernt.
Trump hat jedenfalls nichts gelernt. Und es gibt noch eine weitere Parallele zu den 1930er Jahren, Sabine. Trumps Zölle sind die höchsten seit der Weltwirtschaftskrise. Und viele Ökonomen glauben, dass die hohen Zölle damals die Weltwirtschaftskrise verschärft und zum Zweiten Weltkrieg geführt haben. Neue Absichten zur Anerkennung Palästinas sind nicht ausreichend.
In einer Kolumne, die letzte Woche in der New York Times veröffentlicht wurde, äußert sich Zinaida Miller, Professorin für Recht und internationale Angelegenheiten an der Northeastern University, zu den Absichten Kanadas, Großbritanniens, Frankreichs und Australiens, Palästina als Staat anzuerkennen. Sie bezeichnet dies als einen bedeutenden, wenn auch unzureichenden Schritt in Richtung Anerkennung der Rechte der Palästinenser. Israel und die USA haben wegen der Anerkennung Palästinas Alarm geschlagen. Beide Länder stellen dies als eine Belohnung für die Gewalt der Hamas dar. Dennoch verdeutlicht dieser Schritt laut Miller auch das seit langem bestehende diplomatische Vakuum in Bezug auf die palästinensische Souveränität, die durch die jahrelange israelische Besatzung und Verstöße gegen das Völkerrecht untergraben wurde. Mit der Anerkennung Palästinas durch den Westen sind Bedingungen verknüpft: politische Reformen und ein entmilitarisierter Staat. Laut Miller spiegelt dies eine beunruhigende Diskrepanz hinsichtlich der Verantwortung wider, die von den Palästinensern im Vergleich zu Israel verlangt wird. Eine vor kurzem verabschiedete Erklärung der Vereinten Nationen fordert ein Ende der Gewalt und Regierungsreformen für die Palästinenser, während für Israel weniger strenge Auflagen gelten.
Bringt die Anerkennung Palästinas als Staat wirklich etwas? Es scheint mir eher eine symbolische Geste als eine praktikable Lösung zu sein.
Ich denke, eine Anerkennung ist essentiell. Sie verschafft den Palästinensern eine stärkere Stimme auf internationaler Ebene und setzt Israel unter Druck, sich an das Völkerrecht zu halten.
Aber was ist mit den daran geknüpften Bedingungen?
Der britische Premierminister Keir Starmer besteht auf konkreten Schritten seitens Israels. Das klingt fair.
Aber ist es nicht unfair, dass von den Palästinensern Reformen und der Verzicht auf Gewalt verlangt werden, während Israel für seine Handlungen kaum zur Rechenschaft gezogen wird? Hier wird mit zweierlei Maß gemessen.
Ja, es gibt eine Diskrepanz, aber wir müssen auch an die Sicherheit aller Beteiligten denken.
Du schlägst also vor, dass wir weiterhin Israels Sicherheit über die Rechte der Palästinenser stellen sollten?
Nein, keineswegs. Ich möchte eine faire Lösung für beide Seiten. Ich denke nur, dass wir mit Bedacht vorgehen und auf Ausgewogenheit achten müssen. Sonst könnte sich die Situation nur noch verschlimmern.
Statistische Studie warnt vor einer enormen Anzahl gefälschter wissenschaftlicher Forschungsarbeiten.
Eine letzte Woche in den Proceedings of the National Academy of Sciences veröffentlichte Studie beleuchtet die zunehmende Verbreitung gefälschter wissenschaftlicher Forschungsarbeiten. Dies hat schwerwiegende Folgen für die Integrität verschiedener Fachgebiete. Die Autoren der Studie fanden Beweise dafür, dass Organisationen in großem Stil betrügerische oder minderwertige Publikationen produzieren. Dies hat unter Wissenschaftlern Alarm ausgelöst. Die Autoren warnen davor, dass es die Grundlagen der Wissenschaft gefährden könnte, wenn diese Trends nicht in Angriff genommen werden. Der Anstieg der Zahl gefälschter Studien wird auf den Konkurrenzkampf um akademische Positionen und den Druck, Forschungsergebnisse zu veröffentlichen, zurückgeführt. Wissenschaftler warnen vor Artikelfabriken, die betrügerische Publikationen voller manipulierter Bilder und Plagiate produzieren und verkaufen. Die Studie untersuchte über 1 Million wissenschaftliche Arbeiten und identifizierte rund 30.000 Publikationen, die auf miteinander verbundene Netzwerke von Absprachen zwischen Herausgebern und Autoren schließen lassen. Die Erkenntnisse zeigen einen beunruhigenden Trend der Duplizierung und Fälschung von Ergebnissen auf, was auf ein systematisches Problem innerhalb des wissenschaftlichen Publikationsprozesses hindeutet.
Wow, 30.000? Ist es nicht alarmierend, wie viele betrügerische wissenschaftliche Publikationen den Weg in Fachzeitschriften finden?
Ja, es ist besorgniserregend. Aber man darf nicht vergessen, dass nicht alle Fachzeitschriften gleichermaßen betroffen sind. Einige haben sehr strikte Peer-Review-Verfahren.
Aber die schiere Anzahl der Artikel, die von diesen Artikelfabriken produziert werden, ist erschreckend. Sie gefährden die Integrität der Wissenschaft.
Hoffentlich wird dies renommierte Fachzeitschriften dazu veranlassen, strengere Standards einzuführen und Manuskripte sorgfältiger und aufmerksamer zu prüfen.
Das hoffe ich auch. Aber ich befürchte, dass der Druck zu veröffentlichen nur noch zunehmen wird und dass Forscher zu fragwürdigen Methoden greifen werden. Insbesondere angesichts des harten Wettbewerbs um Fördermittel und Arbeitsplätze.
Ich bin mir sicher, dass die wissenschaftliche Gemeinschaft robust genug ist und in der Lage sein wird, ihre ethischen Richtlinien zu verschärfen und neue Forscher entsprechend zu schulen.
Es sei denn, die wissenschaftliche Gemeinschaft ist so groß geworden, dass die Zahl der falschen oder Pseudoforscher die Zahl der echten Wissenschaftler übersteigt. Sieh dir nur Social Media an. Jeder ist plötzlich ein Spezialist für Impfstoffe, Epidemiologie oder Klimawissenschaft. Das Wohlergehen steigt weltweit, außer in den wohlhabenderen westlichen Ländern.
Eine aktuelle Gallup-Umfrage zeigt einen globalen Trend zu wachsendem Wohlergehen, wobei mehr Menschen als je zuvor finden, dass es ihnen gut geht. In 142 Ländern ist der Anteil der Menschen, die sagen, dass es ihnen gut geht, in den letzten 10 Jahren stetig gestiegen, während die Zahl der Menschen, die leiden, auf 7% gesunken ist. Laut David Brooks, einem Kolumnisten der New York Times, steht dieser positive Trend jedoch in starkem Kontrast zu den Umfrageergebnissen aus Nordamerika, Westeuropa, Australien und Neuseeland, wo der Anteil der Menschen, denen es gut geht, deutlich zurückgegangen ist. In den USA und Kanada ist der Anteil der Menschen, die finden, dass es ihnen gut geht, von 67% im Jahr 2007 auf heute nur noch 49% gesunken. Brooks führt diese Diskrepanz zwischen wirtschaftlichem Erfolg und sozialer Stabilität auf einen Mangel an Gemeinschaftsgefühl und einen schwindenden Lebenssinn zurück. Er vergleicht die soziale Stabilität in Ländern mit einem steigenden Lebensstandard und starken gemeinschaftlichen Werten mit wohlhabenderen Ländern, in denen säkulare und individualistische Werte das soziale und spirituelle Wohlbefinden untergraben.
Ich finde es gut, diese Statistiken auf weltweiter Ebene zu sehen. aber es ist beunruhigend, dass die Menschen in westlichen Ländern trotz wirtschaftlicher Erfolge unzufriedener mit ihrem Leben sind.
Liegt das Problem nicht zum Teil daran, dass die Menschen sich zu sehr auf materiellen Erfolg konzentrieren? In vielen westlichen Ländern haben die Menschen einen höheren Lebensstandard, aber sie verlieren ihr Gemeinschaftsgefühl und ihren Lebenssinn.
Andererseits geht es auch darum, wie wir Wohlergehen definieren. In manchen Kulturkreisen hängt persönliche Zufriedenheit nicht von sozialen Verbindungen ab, sondern eher von persönlichen Errungenschaften.
Das ist ein gutes Argument. Mehr individuelle Freiheit kann ebenfalls zu einem Gefühl der Verwirklichung und Erfüllung führen. Trotzdem ist die zunehmende soziale Isolation besorgniserregend. Wenn man Individualismus in den Vordergrund stellt, kann man leicht aus den Augen verlieren, was das Leben wirklich sinnvoll und lebenswert macht.
Willst du damit sagen, dass wir individualistische Werte aufgeben sollten?
Nein, aber ein Gleichgewicht zu finden, könnte der Schlüssel zu einer Gesellschaft sein, die für alle besser ist. Wir sollten von beiden Seiten lernen, um unser Wohlbefinden insgesamt zu verbessern.
Subjunctive Mood, Konjunktiv 1. Der Durchschnittsdeutsche.
In Deutschland leben ungefähr 83 Millionen Menschen, die natürlich alle verschieden sind. Mal angenommen, es gäbe einen Menschen, der für alle Deutschen steht. Welche Eigenschaften hätte dieser Durchschnittsdeutsche? Das Statistische Bundesamt hat neue Bevölkerungsdaten veröffentlicht, die diese Frage beantworten können.
Ich schätze, dass der durchschnittliche Deutsche ziemlich langweilig ist.
Klar, Durchschnitt zu sein ist meistens langweilig. Das Statistische Bundesamt sagt, der durchschnittliche Deutsche sei 44,9 Jahre alt, habe eine Körpergröße von 1,73 Meter und wiege 77,7 Kilogramm.
Gibt es hier Unterschiede zwischen Männern und Frauen?
Ja, der Durchschnittsmann sei etwas jünger als die Durchschnittsfrau, auch etwas größer und bringe mehr Gewicht auf die Waage.
Soweit ist das alles nicht überraschend. Welche Merkmale wurden denn noch erfasst?
Es wurden alle möglichen Daten erfasst. Was interessiert dich denn?
Mich interessiert, wie viel die Deutschen im Schnitt verdienen.
Ah, ein guter Punkt. Die Studie besagt, dass der Durchschnittsdeutsche in Vollbeschäftigung 4.634 Euro brutto verdiene. Wobei der Mann hier besser abschneide als die Frau.
Ist der Durchschnitt denn wirklich aussagekräftig oder wird er durch einige extrem hohe Gehälter verzerrt?
Ich habe mir sagen lassen, du seist jetzt unter die Statistiker gegangen und würdest jede Studie hinterfragen?
Soweit ist es noch nicht. Ist das Mediangehalt in diesem Fall nicht aussagekräftiger als das Durchschnittsgehalt?
Willst du mir bitte erklären, was das bedeutet?
Naja, der Durchschnitt ist die Summe aller Gehälter geteilt durch die Anzahl der Gehälter. Das Mediangehalt ist genau die Mitte. Es verdienen also die Hälfte der Leute weniger und die andere Hälfte mehr. Traust du dich zuzugeben, dass du es nicht gewusst hast?
Das ist doch Allgemeinbildung. Natürlich wusste ich das. Du hast vermutet, das Mediangehalt sei aussagekräftiger. Da gebe ich dir recht. Es liegt ungefähr 300 Euro unter dem Durchschnittsgehalt.
Was wurde denn noch so erhoben?
Es wurden Daten zu wichtigen Lebensphasen der Menschen gesammelt. Zum Beispiel das Alter beim Auszug aus dem Elternhaus, bei der Eheschließung oder beim ersten Kind.
Und?
Es heißt, der Durchschnittsdeutsche verließe erst mit knapp 24 Jahren sein elterliches Zuhause.
Ich finde, das ist relativ spät.
Kommt drauf an, was du mit relativ meinst. Junge Deutsche ziehen heutzutage wahrscheinlich später aus, als es vor 10 oder 20 Jahren der Fall war. Aber im Vergleich zu ihren Altersgenossen aus Italien und Spanien sind sie früh dran.
Und wann heiraten sie?
Die neuen Daten besagen, dass ein Mann wohl erst mit 35,3 Jahren heirate. Eine Frau sei bei der Eheschließung mit 32,9 Jahren mehr als 2 Jahre jünger. Mit 30,4 Jahren werde die durchschnittliche Frau zum ersten Mal Mutter. Der Durchschnittsmann habe bei der Geburt seines ersten Kindes ein Alter von 33,3 Jahren.
Zusammengefasst bedeutet das, dass die Deutschen erst Kinder bekommen und dann heiraten. Das war früher bestimmt umgekehrt.
Ich bin beeindruckt, dass du heute ein so analytisches Denken an den Tag legst.
Sich ein Herz fassen. To take heart. Die deutsche Datingkultur. Heute soll es um die deutsche Datingkultur gehen. Die Zeiten, in denen sich Männer in dunklen Bars ein Herz fassen mussten, um eine Frau anzusprechen, sind ja jetzt in der Ära des Internets so gut wie vorbei. Heute läuft vieles in dieser Richtung doch online. Heutzutage sind es mit fast gleicher Wahrscheinlichkeit auch Frauen, die sich ein Herz fassen und den ersten Online-Kontakt herstellen. Hast du das schon mal gemacht, Sabine?
Klar, warum nicht? Die bekanntesten Dating-Apps sind Tinder, Badoo, C-Date, Finja und Lavoo. Finja ist eher eine App für Leute, die an ernsthaften Beziehungen interessiert sind. Auf C-Date sucht man eher etwas Unverbindliches.
Du kennst dich ja gut aus.
Die Dating-App-Industrie wird 2025 einen Umsatz von 326 Millionen US-Dollar machen, wie prognostiziert wird. Sie wächst auch jedes Jahr. Es ist ein riesiger Markt.
Das ist ja wirklich eine Menge.
In Deutschland gibt es etwa 22,7 Millionen Singles. Und die meisten Apps können kostenlos genutzt werden. Hier besteht noch wahnsinnig viel Luft nach oben.
Wie hoch ist denn der Prozentsatz von Menschen, die sich auf Dating-Apps ein Herz fassen?
Eine Studie von Deutschlands Marktforschern besagt, dass 61% der 16- bis 29-Jährigen Dating-Apps nutzen. Bei den 30- bis 49-Jährigen sind es 44% und bei den 50- bis 59-Jährigen sind es nur 36%.
Und Leute über 60 schreiben noch Liebesbriefe mit der Schreibmaschine und schicken sie per Post?
Haha.
Also ich weiß nicht. Eigentlich ist mir Online-Dating ein Dorn im Auge. Ich persönlich bin altmodisch. Ich lerne Leute kennen, wenn ich meine Hobbys ausübe. Dann hat mein Gegenüber schon mal die gleichen Interessen wie ich. Man lernt sich dann ohne Druck kennen. So kann man sich einfacher ein Herz fassen. Das funktioniert beim Sport, im Verein, im sozialen Umfeld und anderswo.
Es ist in der Tat so, dass laut Umfragen nur 2,5% aller dieser rechtsgewischten Online-Matches zu einer langfristigen Beziehung führen.
Aha, das ist ja wirklich gar nichts.
Allerdings ergab eine Umfrage von The Knot, dass sich 27% aller verlobten Paare über Dating-Apps kennengelernt haben.
Wenn beide Datenpunkte stimmen sollen, dann haben Verlobte durchschnittlich 40 Online-Matches hinter sich, bevor sie den richtigen Partner bzw. die richtige Partnerin gefunden haben. Oder rechne ich das jetzt falsch?
Ja, Das eine hat mit dem anderen rein gar nichts zu tun. Aber es ist durchaus realistisch, dass man viele Dates haben muss, um den Jackpot zu knacken.
Hm.
Was ist denn deiner Meinung nach die deutsche Datingkultur?
Also Deutschland hat zumindest keine Anmachkultur. Von übertriebenen Komplimenten und aggressiven Anbaggern sollte man sich fernhalten.
Das stimmt. Ansonsten sollte man die üblichen Tugenden walten lassen, wenn man sich auf einem Date ein Herz fasst. Respekt, Höflichkeit, Humor, Authentizität. Damit kommt man unter Garantie weiter als mit Aggressivität.
Das wird wohl fast überall auf der Welt stimmen.
Okay, bleiben wir in Deutschland. Für unsere Hörerinnen und Hörer, die sich in Deutschland ein Herz fassen und sich auf den Weg von Amors Pfeil begeben wollen, habe ich noch einen Tipp. Sollte man auf ein Gegenüber treffen, bei dem man sich aus irgendeinem Grund nicht sicher fühlt oder Hilfe braucht, so kann man sich an jeden Barkeeper oder Geschäftsinhaber mit dem Code "Ist Luise hier?" wenden. Dir wird dann diskret geholfen. Ja, Michael, das war wieder eine interessante Episode mit sehr vielen verschiedenen Themen, viel Gesprächsstoff dabei. Ich persönlich bin ja sehr gespannt, wie das Treffen zwischen Trump und Putin verlaufen wird, das morgen anfängt. Die historischen Parallelen von wegen Sudetenland-Annexion und der Pakt mit Chamberlain, das gibt einem doch zu denken. Das hört sich ja wirklich, man gibt es ja doch Parallelen. Also ich bin ja sehr gespannt. Wir werden das sicherlich auch verfolgen und eventuell sogar nächste Woche über das Treffen sprechen hier. Mhm. In unserem Programm.
Absolut, absolut. Genauso sehe ich das auch. Waren wieder sehr viele spannende und interessante Themen dabei. Und ich stimme dir zu, das zeitgeschichtlichste Thema ist wohl wirklich das Treffen, was diese Woche stattfinden wird. Und man kann ja nur hoffen, dass man vielleicht doch das eine oder andere aus der Geschichte lernt und versucht, das Ganze in vernünftige Bahnen zu lenken, ohne es weiter zu eskalieren lassen, wie es im letzten Jahrhundert passiert ist.
Genau.
Das war die Episode 475. Es hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht und ich freue mich jetzt schon auf nächste Woche. Und bis dahin sage ich tschüss.
Bis nächste Woche. Tschüss.